Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Wie wohnen Sie eigentlich? In einem Reihenhaus, das Ihnen gehört, oder in einer Mietwohnung oder noch schlimmer, sage ich mal, in einer WG? In München, wo Wohnen besonders teuer ist, antworten manche jetzt auf diese Frage: Ich wohne in einem Cluster. Ja, übersetzt könnte man Gruppe dazu sagen, aber das stimmt nicht so richtig. Sogenannte Clusterwohnungen sind eine Art gemeinschaftliche Großwohnungen von mehreren hundert Quadratmetern, aber mit kleinen Apartments und einem gemeinschaftlichen Wohnbereich. Cluster, ja, das ist vielleicht die Antwort auf ein Problem, unter dem vor allem Großstädte wie München leiden. Burkhard Schäfers, er hat sich diese alternativen Wohnmodelle in München angeschaut und die BewohnerInnen gefragt, was am Clustern denn so schön ist.
Ich wollte auch unbedingt Cluster, weil ich es einfach toll finde. Ich finde es schön, wenn ich abends heimkomme und dann steht halt die Kollegin da und kocht und man hält noch einen kleinen Schwatz. Und wenn ich keine Lust habe, mache ich halt die Tür zu.
Johanna Delesicki lebt im Cluster. Wenn sie ihre Wohnungstür aufschließt, steht sie erstmal in einem 80 Quadratmeter Gemeinschaftswohnraum mit offener Küche, großem Holztisch und Sofas. Heller Boden, weiße Wände, große Fensterfront. Davon gehen 7 Apartments ab, mit eigenem Bad und kleiner Kochecke. Das Ganze erinnert an eine große WG, für Menschen, die längst aus dem Studentenalter raus sind.
Wenn ich also Wohngemeinschaft höre, dann muss ich immer protestieren, weil es keine ist. Das ist eben der große Unterschied. Wir alle, glaube ich, haben in Wohngemeinschaften gewohnt. Und da hat man halt immer diese gemeinsame Benutzung von Küche und Bad, die neuralgischen Punkte, wo es halt immer die Streitereien gibt. Und wo man sich auch letztendlich nicht ausweichen kann. Und hier hat man komplett, ich kann es Ihnen auch zeigen, auch ein barrierefreies Bad.
Zusammen mit ihren Mitbewohnern ist Johanna Delesicki vor 3 Jahren ins neu gebaute Cluster gezogen.
Wenn ich ja manchmal gefragt werde, wie viel Quadratmeter ich habe, dann mag ich es immer gar nicht sagen, wenn man das nicht vergleichen kann. Weil ich eben diese Haushaltsgegenstände überhaupt nicht lagern muss. Ich habe hier keine Waschmaschine, keine Spülmaschine, eben kein Bügelbrett und all diese Dinge. Große Schüsseln, Kochtöpfe, das benutzen wir hier gemeinsam. Das muss man alles nicht mehr selbst besitzen.
Und so, sagt Delesicki, habe sie auf ihren knapp 40 Quadratmetern plus großem Gemeinschaftsraum mehr Platz als andere in einer klassischen Dreizimmer-Küche-Badwohnung. Die Cluster sind Teil eines außergewöhnlichen Projekts der Münchner Genossenschaft Wagnis. Gruppiert um 2 offene Höfe liegen 5 Häuser, auch mit normalen Wohnungen. Die rund 200 Erwachsenen und 100 Kinder teilen sich verschiedene Gemeinschaftsräume. Ein Toberaum mit Kletterwand, ein Atelier für die künstlerisch Begabten, eine große Werkstatt für Bastler und die, die ihr Fahrrad reparieren wollen. Dachterrassen mit gemeinsamen Hochbeeten, Alpenblick inklusive. Ein Raum im Erdgeschoss, in dem Waschmaschinen, Nähmaschinen und Trockner stehen, daneben Sofas, Tische und Stühle, eine kleine Kaffeeküche, eine Tauschbörse für Bücher und Spiele. Das Ganze öffnet sich zum Innenhof, in dem nebeneinander ein Dutzend Bobbycars parken. Hier waschen die Nachbarn nicht nur Wäsche, sondern sie treffen und unterhalten sich. Und gleich daneben können die Kinder spielen, sagt Ruth-Maria Gollan von der Genossenschaft Wagnis.
Wir haben hier so einen Raum, wo selten keiner drin ist, weil es viele Anlässe gibt, hierher zu kommen. Man kann sich auch abends treffen, nochmal Karten zocken oder auch irgendwie was besprechen. Bis dahin, dass man im gemeinschaftlichen Kühlschrank auch mal irgendwie zu viel gekaufte Lebensmittel deponiert und sie nicht einfach wegschmeißen muss.
Oder die Gäste-Apartments in der Anlage, für die, die in ihrer Wohnung zu wenig Platz für Übernachtungsgäste haben.
Jeder ist froh, wenn die Schwiegereltern für 4 Tage kommen und man zwischendrin auch mal wirklich eine Tür zumachen kann und jeder sein eigenes Bad hat und vielleicht auch dann aufstehen kann, wann er möchte.
Die Idee des Projekts mit fast 140 Wohnungen in der Großstadt, wo Baugrund knapp und teuer ist, muss nicht jeder alles in seiner Wohnung haben. Einiges lässt sich teilen und gemeinsam nutzen. Die Bewohner sind Mitglieder der Genossenschaft. Gemeinsam gehört ihnen die Anlage. Als Mieter im eigenen Haus haben sie ein lebenslanges Wohnrecht. Die Mieten sollen auf Dauer günstig bleiben. Das gibt Sicherheit. Niemand braucht Angst zu haben, wegen einer Mieterhöhung an den Stadtrand umsiedeln zu müssen, wo Arbeit, Freunde und Babysitter plötzlich weit weg sind. Die Genossenschaft Wagnis gründete sich vor knapp 20 Jahren, hat in verschiedenen Projekten mehr als 500 Wohnungen und baut zurzeit weitere. Etliche der jetzigen Bewohner haben die Anlagen gemeinsam geplant, über einen Zeitraum von mehreren Jahren.
Hier ist sicher viel Gründungsgeist und Pioniergeist unterwegs. Es ist ein ganz hoher Gemeinschaftssinn und das bedeutet aber auch ein hoher Anspruch an das, was an Kommunikation zu leisten ist und an Konflikten auch zu bewältigen ist.
Das Ganze mag etwas sozialromantisch klingen, aber natürlich lässt sich gute Gemeinschaft nicht verordnen. Gestritten wird auch. Wie in vielen Nachbarschaften geht es meist um zu viel Dreck, Lärm und ums Thema Geld. Große Anliegen kommen ins Plenum, zu dem sich die Bewohner alle paar Wochen treffen. Etwa die Frage, wie Strom und Wasser in den Gemeinschaftsräumen abgerechnet werden, die die einen ständig nutzen und die anderen selten. Wer hier lebt, übernimmt bestimmte Aufgaben, die anderen zugutekommen, kümmert sich um die Werkstatt, die Hochbeete auf der Dachterrasse oder darum, die Musikübungsräume zu belegen. Die gemeinsam genutzten Räume selbst verwalten, das ist das Prinzip der Genossenschaft Wagnis, sagt Vorstandsmitglied Ruth-Maria Gollan.
Was damit gemeint ist, eine gewisse Form von Vertrautheit, von sich kennen, von wahrnehmen, läuft beim anderen alles normal, weil es ist nicht so, dass man dem anderen ständig ins Zimmer schaut, aber man merkt, wenn man jemanden nicht so sieht wie normal, diese Achtsamkeit und die Verantwortung und zwar auch die Verantwortung für dieses gesamte Projekt.
Ja, und das ist dann ein schöneres Wohnen, meint Clusterbewohnerin Ruth-Maria Gollan. Burkhard Schäfers berichtete über dieses alternative Wohnmodell und gleich erklärt er uns, warum gerade München darin Vorreiter ist. Im Kampf gegen die Wohnungsnot erprobt München immer wieder neue Wege. Der Oberbürgermeister zum Beispiel hatte die Idee, Parkplätze von Supermärkten überdachen zu lassen, damit man dort schnell und unbürokratisch Apartments auf Stelzen errichten kann. Ja, und die Stadt fördert seit einiger Zeit aber auch gemeinschaftliche Wohnformen. Entstehen dort Neubaugebiete auf städtischem Grund, dann wird rund ein Drittel davon für diese ungewöhnliche Lebensart reserviert. München ist darin bundesweit Vorreiter, weiß Burkhard Schäfers.
In den vergangenen 25 Jahren entstanden mehrere neue Genossenschaften mit dem Ziel, dass Wohnen bezahlbar bleibt, sagt Nathalie Schaller von der Mitbauzentrale München.
Am Thema Wohnen, da wird sich eine Stadtgesellschaft spalten. Also wir sehen das ja an anderen Städten, die das eben falsch gemacht haben, wie London oder Paris, wie eine Segregation in der Stadt zu Unruhen auch führt. Und wenn wir in München keine Krankenschwester, keine Erzieherin, keinen Polizisten mehr haben, dann ist auch unser soziales Umfeld gefährdet. Und ich denke, das sind Themen, die gehen uns alle an.
Die Wohnungsknappheit in Großstädten können gemeinschaftliche Projekte zwar nicht beheben, dagegen helfe nur bauen, 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 meint Beraterin Nathalie Schaller. Aber
letztendlich ist es natürlich ein sehr geeignetes Mittel, sagen wir mal, sich dämpfend auf den Wohnungsmarkt auszuwirken, weil das sind Antispekulationsprojekte, Leute, die für sich selber bauen und die gerade auch jetzt zum Beispiel beim Thema Genossenschaften natürlich angelegt sind, dass niemand einen persönlichen Gewinn aus der Wertsteigerung eines Objektes oder eines Grundstücks zieht. Das ist auch ein Grund, warum die Stadt München die Genossenschaften als sehr starken Partner sieht. Ja.
In den Projekten der jungen Genossenschaften leben Sozialhilfeempfänger Tür an Tür mit denen, die normal oder überdurchschnittlich verdienen. Die junge Familie neben der geschiedenen Rentnerin. Sie alle sollen aber nicht nur nebeneinander wohnen, sondern im Alltag miteinander zu tun haben. Dafür braucht es das Café im Erdgeschoss, den belebten Hof, Räume zum Werkeln und wo die Kinder spielen können.
Gemeinschaft geht nur irgendwie, wenn man auch einen Raum hat, in dem Gemeinschaft gelebt werden kann. Und wenn man die Nachbarn nicht kennt, dann bewegt man sich in so einem öffentlichen Raum anders, wie wenn man die Möglichkeit hat, Gleichgesinnte zu finden für vielleicht gleiche Ideen oder gleiches Engagement.
Da arbeiten Leute, die Zirkus machen, die Musik machen. Da gibt es Leute, die Häuser entwerfen, da gibt es Fotografen. Da gibt es jemanden, der Kino macht, da gibt es einen Kaffeebesitzer, dass es eine bunte Mischung ist und das Haus eben von morgens bis abends beliebt ist.
Rainer Hoffmann ist Architekt und hat zusammen mit Münchner und Berliner Kollegen vor kurzem die Genossenschaft Das große kleine Haus gegründet. Ihre Idee sind Neubauten mit je etwa zur Hälfte Wohnungen und Arbeitsräumen. Auf ihrer Website heißt es, wir sind große Freunde von einer dichten, bunten, urbanen, gemischten, multikulturellen, manchmal lauten und ereignisreichen Nachbarschaft.
Insofern ist es auch ein Pilotprojekt, das wir vorhaben, dass solche Projekte eben radikal gemischte Projekte möglich sind und dass sie eben auch eine Zukunft sind für die Stadt, weil die sozusagen Wohnghettos, die wir über Jahre geschaffen haben, führen zu einer geringen Zufriedenheit.
Die höchste Lebenszufriedenheit, sagt der Architekt, hätten die Städter, die in historisch gewachsenen Quartieren leben. Trotz dichter Bebauung, weil dort am meisten Leben sei. Natürlich bringt das, was seine Genossenschaft vorhat, auch Probleme mit sich. Klassische Vorgaben des Baurechts müssen überwunden werden. Sie suchen nach Förderungen für Gewerbetreibende, die wenig verdienen. Bei der Planung müssen sie bedenken, dass sich laute Musik und konzentriertes Arbeiten oder die Ruhebedürftigkeit schlafender Nachbarn schlecht vertragen. Mit seinem Architekturbüro hat Hoffmann schon Erfahrungen mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten.
Da entstehen sehr, sehr gute Architekturen, sehr, sehr gute Häuser häufig, weil man eben sozusagen in diesem Prozess des Selberentwickelns und des gemeinschaftlichen Entwickelns natürlich auf andere Ideen kommt und natürlich nicht den Druck hat, sozusagen irgendwelche Formalien zu erfüllen. Deswegen glaube ich, ist das ein Zukunftsmodell.
Indes haben alternative Wohnprojekte nur dann eine Chance, wenn sie bei der Vergabe von Grundstücken gegenüber klassischen Bauträgern bevorzugt werden, sprich mit politischer Unterstützung. Mittlerweile spricht sich das mehr und mehr herum. Ruth-Maria Golland von der Genossenschaft Wagnis führt regelmäßig Politiker, Vertreter städtischer Baugesellschaften und Planer durch ihre Häuser.
Wir sind auch stolz auf das, was wir geschafft haben. Und wenn sich Leute interessieren, wir haben hier auch einen steinigen Weg hinter uns, um dahin zu kommen. Und wir zeigen das auch gerne und wir reden auch gerne drüber.
Burkhard Schäffers war das aus der bayerischen Landeshauptstadt, die Vorreiter ist beim Bau gemeinschaftlicher Wohnformen.